Hyslop Uncut. Schönen guten Tag. Wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, dann spart mein heutiger Gast nicht mit Kritik. In seinem aktuellen Buch Geschlossene Anstalt schreibt er etwa von einem Selbstbedienungsladen oder von Gesinnungsjournalismus. Was läuft schief bei ARD und ZDF und wie kann man den ÖRR reformieren? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Peter Welchering.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Welchering, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht mal, bevor wir über Ihr Buch sprechen, kleiner Blick auf Ihre Karriere. Wie und warum sind Sie eigentlich in den Journalismus gelangt?
Weil ich mit meiner anderen Textsorte, die ich bis dahin schrieb, ich arbeitete nämlich für das Historische Wörterbuch der Philosophie und hatte eigentlich so eine Uni-Karriere vor Augen, kein Geld mehr verdient habe. Das heißt, die Stelle lief aus und ich musste was anderes dann einfach besorgen. Und da sagte mir dann damals der damalige Leiter des Studio Essen, des WDR, naja, dann fängst du halt bei uns an. Und so bin ich dann als freier Mitarbeiter zunächst mal 2 Jahre zum WDR gekommen, danach als fester freier Mitarbeiter, also Mitarbeiter mit einem Rahmenvertrag zum Norddeutschen Rundfunk. Und ja, dann habe ich verschiedene Stationen halt durchlaufen.
Sie waren jahrzehntelang tätig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielen ist im Gedächtnis geblieben, der Moment, als Sie gesagt haben, ich verlasse den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Allerdings, ich stelle mir vor, es wird ja vorher bestimmt schon Momente gegeben haben, wo Sie gemerkt haben, irgendwas hakt hier, irgendwas läuft hier schief. Gab es da solche Momente?
Ja, solche Momente gab es. Verlassen habe ich das ZDF mit einem Brief an den Intendanten im Dezember 2024. Ab und an bin ich immer noch beim Deutschlandfunk auf Sendung. Das ist massiv reduziert worden. Ich spreche da immer von einer zufälligen zeitlichen Koinzidenz, denn anders kann ich mir das natürlich überhaupt nicht erklären. Denn ausgerechnet, nachdem ich im Dezember 2023 in einer kleinen wissenschaftlichen Fachzeitschrift für Journalismusforschung, nämlich Journalistik, ein Essay veröffentlicht hatte über die dringend notwendige Reform des ÖRR. Und da ging es auch um einige Hierarchen. Da wurde dann doch tatsächlich mein Auftragsbudget für die Sendung, für die ich 30 Jahre gearbeitet habe, massiv heruntergesetzt. Solche Sachen gab es immer wieder. Es gab auch immer wieder Dinge, bei denen man sich sagte, das ist jetzt aber nicht so gut gelaufen. Aber tatsächlich war ich viele Jahre der Meinung, man muss dabei bleiben, denn das lässt sich nur von innen her reformieren. Denn für diese Reform muss man die Strukturen kennen. Und außen weder die Medienpolitiker noch viele andere Kritiker kennen diese Strukturen nicht. Und deshalb prallt Kritik auch so häufig ab. Ich habe dann erkennen müssen, ja, die Kenntnis der Strukturen ist wichtig, aber von innen ist es eben nicht mehr zu reformieren. Das ist das Problem.
Über die Reformbemühungen, über die Reformnotwendigkeiten und wie man es letztlich umsetzen könnte, darüber sprechen wir nachher noch. Aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Punkt. Sie haben gesagt, Sie haben das ZDF verlassen. Wann und warum?
Ja, ich hatte dem Intendanten 2004 einen Brief geschrieben, im Dezember. Davor lag im Herbst 2004 mein Eintritt in die vorzeitige Altersrente. Aufgrund der, also damals mit 64, ich werde jetzt in den nächsten Tagen 66 Jahre alt, also ich habe eigentlich noch ein paar Monate, bevor ich in die reguläre Rente gehen kann. Ne? Und ich habe das eben im Herbst 2024 vorgezogen, weil ich gesehen habe, ich kann und will so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr arbeiten, weil da zu viel schiefläuft und weil ich da in vielen Stellen, an zu vielen Stellen, nicht mehr den Journalismus machen kann, wie ich ihn machen will und wir eben auch journalistischen Standards, die mich über 40 Jahre begleitet haben und die ich über 40 Jahre umgesetzt habe, übrigens 30 Jahre davon im Öffentlich-Rechtlichen, 10 Jahre in der Privatwirtschaft, also in Verlagen, die kann ich eben nicht mehr machen und deshalb will ich in die vorzeitige Altersrente. Damals habe ich mit der Redaktion, ich habe ja für heute.de, beim ZDF geschrieben und gearbeitet, vereinbart, ja, weil ihr dieses Thema Informationstechnik und Technologie weiter besetzen wollt, werde ich auch in etwas vermindertem Umfang, aber immerhin noch für euch tätig sein und insbesondere dann, wenn irgendwelche, ich sag mal, besonderen Situationen, irgendein IT-Ereignis da ist, das dann auch die schnelle Einordnung mit großem Hintergrundwissen benötigt, dann könnt ihr nach wie vor auf mich zählen. Und es gab eben 2 Entwicklungen, die ja waren sozusagen der berühmte Tropfen, der dann immer das Fass zum Überlaufen bringt. Das eine war der Umgang mit dem Korrektiv-Debakel. Wir erinnern uns, Korrektiv hatte im Januar 2024 einen Text veröffentlicht, Geheimplan gegen Deutschland. Das ZDF hat diesen Text veröffentlicht, übrigens in Form eines Dramas, hat über diesen Text berichtet, als würde es sich über einen Tatsachenbericht mit Tatsachenbehauptungen handeln. Sie haben weder eigene Recherchen angestellt, noch haben sie die Belege von Korrektiv gefordert, um nachzuschauen, was ist denn eigentlich dran in den ganzen Aussagen, die da stehen. Und dieser Umgang hat mich massiv geprägt. Da habe ich allerdings auch noch eine Zeit lang versucht, tatsächlich mit intern zu argumentieren. Das war weitgehend ergebnislos. Und insbesondere, dass dann der Intendant, also das ZDF, die Anwälte in dem Verfahren, das dann der Staatsrechtslehrer und Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau angestrengt hatte gegen das ZDF, ein Unterlassungsverfahren, dass dann die Anwälte vortrugen, bei tagesaktuellen Ereignissen könne man auch in der Regel keine eigenen Recherchen vornehmen, weil ja die Zeit dazu gar nicht da wäre. Da habe ich auch dem Intendanten gesagt, also das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Warum habe ich mir so viele Nächte um die Ohren geschlagen, so viele Wochenenden entweder unterwegs gewesen oder vor dem Rechner auch mit irgendwelchen digitalforensischen Analysen zugebracht, um doch noch Indizien zu erhärten oder sie zu falsifizieren, wenn ihr meint, man könne das nicht. Fand ich unmöglich. Und der zweite Punkt, das waren eher menschlicher, kann man fast sagen. Das war der Umgang mit Arne Schönbohm, den damaligen oder früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Und Jan Böhmermann hat ja in seinem ZDF-Magazin Royal über Schönbohm eine Nähe zu russischen Geheimdienstkreisen behauptet, die frei erfunden war. Und ich gehörte, als Schönbohm ins Amt kam, ich habe übrigens seinen Vater noch kennengelernt, was der da auch im Falle Wiedervereinigung, Integration der NVA gemacht hat, fand ich beachtenswert. Aber ich gehörte, als Arne Schönbohm ins Amt des Präsidenten des BSI kam, zu seinen Kritikern. Weil er zwar davor auch schon in diesem Bereich tätig war, aber auch nach meinem Dafürhalten tatsächlich die sicherheitstechnische Expertise, die Informatikkenntnisse nicht mitbrachte, die dieses Amt eigentlich erfordert. Ich habe ihn dann mehrfach in Interviews, in Gesprächen gehabt und so im Laufe seiner Amtszeit, das habe ich ihm auch mal an einer Stelle gesagt, ist mir klar geworden, er macht als Präsident doch eigentlich einen ganz guten Job, weil er nämlich tatsächlich die Experten machen lässt und sich dann von den Experten beraten lässt. Und deshalb hat das BSI auch zu seiner Zeit eine etwas andere Richtung eingeschlagen als unter seinem Vorgänger. Und das hieß nicht, dass ich dann Kritik einfach abgestellt habe, aber ich musste als Kritiker zugestehen, er macht keinen schlechten Job. Und Schönbohm hat gegen eben das ZDF, gegen diese Aussagen, die da im ZDF-Magazin Royal getroffen wurden, Klage eingereicht auf Unterlassung. Der Unterlassungsklage wurde stattgegeben. Schadenersatz, das wurde, soweit ich das Urteil noch im Kopf habe, abgelehnt. Aber die Unterlassungsklage ging durch. Das war auch zu erwarten, weil es war frei erfunden. Und das ZDF ging nicht nur in die Revision, sondern hat auch nicht einmal über die Klage berichtet, hat sich nicht einmal bei einer Schönbohm entschuldigt. Und da habe ich auch dem Intendanten geschrieben, also da hätte ich es für menschlich geboten gehalten, dass sie sich melden und Arne Schönbohm für diesen wirklich massiven Fehler um Entschuldigung bitten. Und beides zusammen, das Korrektivdebakel, übrigens auch da hat das ZDF lange, lange Zeit gebraucht, ehe es überhaupt Falschbehauptungen richtig gestellt hat. Da hat es nie über dieses Urteil berichtet. Genau wie dann eben bei Schönbohm. Diese beiden Dinge waren mir schlicht zu viel. Und das habe ich dem Intendanten geschrieben und gesagt, also tut mir leid, aus berufsethischen Gründen geht das jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr für euch arbeiten.
Wie fielen denn die Reaktionen darauf als Sie gesagt haben, ich kündige jetzt?
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Sie meinen wahrscheinlich ZDF-Reaktionen. Ne? Mhm. Also offiziell gab es außer der Bestätigung, dass mein Schreiben eingegangen ist vom ZDF, keine offizielle Reaktion. Norbert Himmler, der Intendant, hat dazu nochmal Stellung genommen, als er von Abgeordneten des Landtags Sachsen-Anhalt dazu befragt wurde. Die haben nämlich eine Medien-Enquete-Kommission gegründet, hat einen furchtbar langen Namen, den spare ich uns jetzt mal. Und diese Mitglieder dieser Medien-Enquete-Kommission haben halt das ZDF in Mainz besucht. Und anlässlich dieses Besuchs hat eben ein Abgeordneter auch genau dieses Schreiben an den Himmler nochmal thematisiert und die darin aufgeführten Versagen des ZDF. Ja, und da hat Himmler im Prinzip darauf geantwortet, ach mein Gott, ja, der Junge ist inzwischen ja auch in Rente. Außerdem ist er irrelevant und hat ja in einem Bereich gearbeitet, der überhaupt nichts mit Jan Böhmermann oder so zu tun hatte. Letzteres stimmt, ich habe für heute.de gearbeitet. Ich habe nie für Jan Böhmermann oder so gearbeitet, aber ich denke, gerade wenn man für sozusagen das eines der Herzstücke eines solchen Senders, nämlich die Nachrichtenredaktion, arbeitet, dann weiß man, wie wichtig die Überprüfung von Tatsachenbehauptungen ist. Und dann weiß man, wie stark man sich auch im Falle von, selbst wenn man es so wäre, Verdachtsberichterstattung zurückhalten müsste.
Wenn Sie lange Jahre fürs ZDF gearbeitet haben und, wie Sie selber sagen, sich auch die Nächte dafür um die Ohren geschlagen haben und bekommen dann sowas mit. Was ging da in Ihnen vor?
Himmler hat einfach meiner Einschätzung entsprochen. Ist ein Apparatschik, ist ein Technokrat der Macht. Journalismus kann er nicht, da ist er auch untalentiert, hat sein gesamtes Berufsleben beim ZDF zugebracht und in diesem Berufsleben außer Machttechniken und Strategien wenig dazugelernt. Es gab auch andere Reaktionen von Kollegen, insbesondere aus dem, wie ich ihn so gerne nenne, journalistischen Maschinenraum. Die reichten von gut, dass du das gemacht hast, bis hin zu: Ich würde gern öffentlich was dazu sagen, aber ich kann es nicht, weil zwei Kinder zu versorgen, gerade Eigenheim gebaut oder gekauft oder sowas, was ich alles verstehen kann. Es gab dann vereinzelt auch Kritik an diesem Vorgehen, nämlich das Schreiben öffentlich zu machen. Das hätte doch bitte intern bleiben sollen, weil man auf diese Weise ja nur, ja, ich sag mal, dem Klassenfeind, also den anderen Kritikern des ZDF in die Hände gespielt hätte und ihnen damit irgendwie Munition geliefert hätte.
Ja, wir sprechen nachher noch über den Maschinenraum, über das Sonnendeck und auch über den Umgang oder Nicht-Umgang mit Kritik von innen und von außen im ÖRR. Aber wir sitzen heute zusammen. Es geht um Ihr aktuelles Buch, Geschlossene Anstalt heißt es. Vielleicht mal für all diejenigen, die noch nicht davon gehört haben. Wie kam es zu dem Buch und worum geht es darin?
Es kam dazu, weil Oliver Gorus vom Sandwirt mich mal irgendwann angesprochen hatte, Mensch, könnte man dazu nicht auch ein Buch machen? Ich hatte nun sowohl in verschiedenen Vorträgen als auch in einem Lehrauftrag, den ich noch in Stuttgart hatte, an der Merz-Akademie, da hatte ich einen Lehrauftrag zu Online-Offline-Investigation, also sprich Recherche. Da habe ich relativ häufig auch immer das Modul gehabt, Tatsachenbehauptung, Nachrichtenjournalismus. Und ein feststehendes Modul war immer der Abschied der Tagesschau vom Nachrichtenjournalismus. Ein zweites Modul waren Probleme der Faktenchecker der Tagesschau, der Faktenfinder. Und ein drittes Modul, da ging es dann um Probleme, die eben auch das ZDF, obschon ich für die gearbeitet habe, habe ich damit Kritik nie gespart, eben mit seinen Nachrichten hat. Das habe ich, als ich dann parallel auch in Göttingen, das war im Sommersemester 21 zum ersten Mal, einen Lehrauftrag angenommen habe für eine Einführung in den praktischen und in den Wissenschaftsjournalismus, wird semesterweise immer gewechselt. Das habe ich da übernommen. Insofern war relativ viel Material vorhanden. Also wenn man mal zurückgeht, zum ersten Mal gemacht in einer Märzakademie, habe ich das, glaube ich, entweder im Wintersemester 17, 18 oder im Sommersemester 18. Und seitdem stand da eben so eine Fallsammlung. Und ich habe dann auch verschiedene Vorträge an verschiedenen Journalistenakademien oder auch zur Fortbildung von anderen Kollegen dazu gehalten. Also wirklich eine sehr, sehr ausgeweitete Fallsammlung. Und als Oliver Gorus mit der Idee kam, sagte ich ihm ja, die Fallsammlung, was solche Beispiele des Versagens, also nicht nur falsche Recherchen, sondern auch einseitige Berichterstattung, Politaktivismus und Ähnliches angeht, die habe ich. Aber mein Vorschlag war, lassen Sie uns doch Roland Schatz mit ins Boot nehmen, der auch in meinen Lehrveranstaltungen schon mal aufgetreten ist. Roland Schatz, Inhaber von Media Tenor in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Der hat ja seit vielen, vielen Jahren quantitative Inhaltsanalysen gemacht. Und der hat ja einen ganzen Schatz aufgrund dieser quantitativen Inhaltsanalysen an empirischem Material, sodass er das, was ich an Strukturen, was ich an Beispielen, was ich auch an Anekdoten in so einem Buch bringen kann, noch durch wirklich sehr, sehr viel empirisches Material auch noch untermauern und weiter belegen kann. Daraufhin hat Oliver Gorus Roland Schatz gefragt. Der fand die Idee auch gut. Wir haben uns zu dritt mal zu einer Videokonferenz an irgendeinem Abend getroffen. Die ging sogar ein bisschen länger. Am Ende dieser Konferenz jedenfalls stand fest, wie das Buch aussehen sollte. Ja, und dann haben wir angefangen zu schreiben, weil wir wollten es unbedingt vor der Wahl in Baden-Württemberg rausbringen. Hat auch geklappt, ist am 23. Februar erschienen, also rechtzeitig vor der Wahl. Und ich denke, dass in diesem Wahljahr, in dem es eben auch um Medienpolitik geht, dass wir da hoffentlich auch ein ganz gutes Interesse bekommen werden. Also ich vermute mal unser Buch, oder ich vermute nicht nur, ich weiß es, weil ich von anderen Kollegen weiß, dass sie ähnliche Bücher auch rausbringen. Da ist man ganz kollegial offen miteinander. Es wird noch einige Bücher zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, unter anderem das Schwarzbuch ÖRR oder solche Sachen. Und dass wir da sozusagen jetzt als erstes damit rausgekommen sind, ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Genugtuung. Das ist vielleicht so eine späte Bürde aus dem Nachrichtenjournalismus. Da ist man ja auch immer total happy, wenn man als erstes eine Geschichte festgemacht hat, gerichtsfest gemacht hat und dann auch bringen kann.
Das stimmt, da haben Sie recht. Weil Sie schon dieses Wahljahr 2026 angesprochen haben, in Ihrem Buch heißt an einer Stelle, dass das Jahr 2026 ein Schicksalsjahr für den ÖRR sein könnte. Warum?
Weil es dazu kommen kann, dass wirklich die Rundfunkverträge, die Staatsverträge gekündigt werden. Wir hatten bisher solche Situationen eigentlich nur einmal. Stoltenberg hat das vor über 40 Jahren in Schleswig-Holstein machen wollen, hat das angekündigt, vorbereiten lassen. Albrecht, der Ministerpräsident von Niedersachsen, ist ihm dann beigesprungen. Aber die Kündigung wurde damals nicht vollzogen, weil die beiden Nordstaaten dann eigene Sendungen im Norddeutschen Rundfunk bekommen haben. Und danach wurde eigentlich immer so getan, als sei es so eine Art, als gäbe es so eine Art Ewigkeitsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also nicht, dass umsonst heißt es ja immer, der sei im Grundgesetz verankert, was übrigens nicht stimmt. Also im Grundgesetz kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht vor. Aber es gibt natürlich eine ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn man sich die anschaut, insbesondere die Rundfunkentscheidungen, dann kann man natürlich daraus ableiten, wenn ein Rundfunkstaatsvertrag gekündigt wird und kein neuer öffentlich-rechtlicher Rundfunk in dem Bundesland, das das macht, aufgebaut wird, könnte ein Bürger aufgrund seiner grundgesetzlichen sozusagen Einschränkungen, die ihm da widerfahren, dagegen klagen. Und nun ist zum ersten Mal in die medienpolitische Diskussion durch die Situation in Sachsen-Anhalt, stärker noch als in Mecklenburg-Vorpommern, die Diskussion gekommen, dass Sachsen-Anhalt ja die Rundfunkstaatsverträge kündigen könnte. Und das hat eine völlig neue Situation gebracht. Was mich ausgesprochen stark erstaunt hat, ist, dass insbesondere Medienpolitiker der CDU sehr deutlich gesagt haben, jetzt blitzt und donnert es hier, ich hoffe, das ist kein Zeichen des Himmels.
Die ZDF-Götter zürnen schon.
Ja, sowas im Olymp. Dass insbesondere CDU-Medienpolitiker mir in Gesprächen, in Hintergrundgesprächen häufiger gesagt haben, naja, wir sind doch in einer Sandwich-Position. Auf der einen Seite wollen unsere Leute von der Basis, dass tatsächlich eine ganz massive Reform im Bereich öffentlich-rechtlichen Rundfunks endlich eingeleitet wird. Auf der anderen Seite haben wir aber die Ministerpräsidenten, auch der eigenen Partei, die sagen auf gar keinen Fall, wir wollen die natürlich als verlängerte Werkbänke der Staatskanzleien, über die wir dann eben auch Öffentlichkeit herstellen, erhalten. Und aus der Sandwich-Position kommen wir nicht raus, haben die mir gesagt. Das heißt, ich kann nicht einfach jetzt sagen, ich will eine öffentlich-rechtliche Rundfunkreform haben. Ich kann aber auch nicht sagen, ich will die nicht haben, weil entweder verärgere ich dann meine Basis oder meine Ministerpräsidenten. Also bleibe ich in dem Bereich erstmal still und halte mich bedeckt. Und nicht weniger haben auch gesagt, wir hoffen, dass dann nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Situation geklärt wird. Mit anderen Worten, die hoffen auf die AfD, dass die da eine entsprechende Mehrheit bekommt und das Ganze dann in Angriff nimmt. Das ist natürlich nicht nur medienpolitisch, das ist auch staatspolitisch schon eine einigermaßen interessante Situation.
Also was die CDU sich nicht traut, in dem Moment anzupacken, das soll dann die AfD richten quasi.
Genau, die AfD soll es dann richten. Übrigens, bei den Sozialdemokraten findet man das in etwas abgewandelter Form auch. Da ist natürlich die Zahl der Medienpolitiker, die sagen, wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so haben, wie er jetzt ist, letztlich, weil sie darin auch eine Machtbasis für sich sehen, größer als bei der CDU. Aber da gibt es auch durchaus Reformanhänger. Von ganz leichten Reformen wie der Reformstaatsvertrag, die jetzt vor sich, bis hin zu sehr massiven Reformen. Also tatsächlich das, was auch im Buch dann als Smartfunk bezeichnet wird, nur noch eine Rundfunkanstalt oder sowas, findet man durchaus auch bei den Sozialdemokraten. Und bei den Sozialdemokraten sagt allerdings dann diese Minderheit, naja, wir können uns ohnehin nicht durchsetzen, was Entschließungen angeht. Also halten wir da auch erstmal die Füße still. Ja, und in der FDP fordern das immer einige. Aber auf Bundesebene ist das nie so richtig durchgesetzt worden. Wolfgang Kubicki hat das jetzt als großes Thema entdeckt, finde ich auch gut. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn er dieses große Thema vor 4 Jahren ein bisschen offensiver angegangen wäre. Und bei den Grünen findet man Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich nur in Ausnahmefällen. Hat damit zu tun, dass die dann eine sehr klare Machtbasis haben. Da gibt es auch Studien dazu, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Anhänger der Grünen sind. Auch eine Auswertung einer Uni, die in Richtung des Twitter-Verhaltens ging, hat mal belegt, dass die Journalisten mit grünen Tweets, also mit Tweets von grünen Politikern ausgesprochen, ja, ich sag mal, behutsamer umgegangen sind als mit denen anderer Parteien. Also von daher kann man, glaube ich, keinen Reformanstoß da erwarten. Das BSW hat sich das auf die Fahnen geschrieben, aber von denen sehe ich im Augenblick keine reelle Machtbasis, die für eine wirkliche Reform ausgehen würde. Und bei den Linken sehe ich gegenüber einer ÖRR-Reform eigentlich nur große Indifferenz.
Wenn Sie sagen, dass das insbesondere beim ÖRR, aber ich glaube, es ist mittlerweile generell ein Journalismusphänomen, viele Kolleginnen und Kollegen den Grünen doch sehr wohlgesonnen sind. War das früher anders?
Ja, das war früher anders. Und zwar aus zwei Gründen. Das war anders, weil Journalisten in den 80er, 90er Jahren sehr stark darauf verpflichtet waren, unvoreingenommen eine möglichst breite Darstellung aller gesellschaftlichen Positionen zu bringen. Da gab es natürlich auch immer Eingriffe der Politik, das ist völlig klar. Also eine Zeit ohne Eingriffe der Politik, die gab es nie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nur war da die politische Situation überschaubarer. Es gab auch einen internen Proporz, also Spitzenpositionen in den Funkhäusern wurden eben nach dem politischen Proporz besetzt. Dass das nach den Landesfarben, wer also in einem Landesparlament die Mehrheit hatte, der durfte dann auch das Ticket für den Intendanten der Landesrundfunkanstalt ausstellen. Sein Stellvertreter bekam dann das Ticket der Opposition. Und solange Schwarz und Rot sich da abgewechselt haben, war das eine einigermaßen klare Sache und das war austariert. Austariert auch letztlich deswegen, weil genau mit diesem Proporz dafür gesorgt wurde, dass eben und diese unterschiedlichen Linien auch in etwa gleichmäßig immer versorgt wurden. Teilweise mit seltsamen Auswüchsen. Also ich habe mal eine Diskussion gemacht. An einem Mittwochnachmittag zur Diskussion hieß die Sendung. Da wurde mir hinterher in der Redaktion dann gesagt, ja, aber der CDU-Vertreter hat, wie gesagt, die Diskussion ging 45 Minuten. Der CDU-Vertreter hat insgesamt 2 Minuten und 15 länger gesprochen als der SPD-Vertreter. Und das kam als richtig harte Kritik, ne? Darauf hätte man dann eben achten müssen, als Moderator dieser Diskussion. Also solche Auswüchse gab es da auch. Aber diese beiden Dinge haben dazu beigetragen, dass wir nicht eine so einseitige Berichterstattung hatten. Und dann wurde die Situation zum einen etwas unüberschaubarer, als die Grüne Partei sich in den Landtagen stärker etablieren konnte, auch im Bundestag, aber zunächst mal in den Funkhäusern nicht die Rolle spielte. Und da haben dann Journalisten sehr stark, zu denen gehörte ich auch zu der Zeit, gesagt, wir müssen diese Position aber auch zum Tragen bringen hier, weil es ist eine politische Situation, die finden wir vor. Ob wir mit denen sympathisieren oder nicht, kann nicht die Frage sein. Die müssen zu Gehör gebracht werden. Das haben wir durchgesetzt, gegen, etwa im ZDF, gegen den roten und schwarzen Freundeskreis. Und sehr viele grüne Positionen haben sich dann allerdings während der Merkel-Ära auch zu Positionen der CDU gewandelt, vorher auch schon zu einer Position der SPD, sodass dann quasi ja hier so eine, wie soll ich sagen, so eine Gesamtdurchdringung von vielen grünen Positionen da war. Und die hat letztlich auch dazu geführt, dass wir diese Einseitigkeit, die wir heute in vielen Redaktionen und Funkhäusern haben, dass es zu dieser Einseitigkeit kommen konnte.
Gehen wir mal in Ihr Buch rein, Herr Welchering. Was ja ganz wichtig ist für uns Journalisten, das sind ja Fakten. So, gerade im Zeitalter von Fake News, von KI, Fake Videos oder erstellten Videos, wir kommen nachher noch auf ein sehr aktuelles, bekanntes Beispiel zu sprechen, ist es wichtig, dass man verlässliche Fakten hat und dass man im Zweifelsfall auch Leute hat, die nochmal gegenchecken, ob das, was da vorliegt, auch tatsächlich so ist. Also sprich die Faktenchecker. Die kommen in Ihrem Buch aber nicht besonders gut weg. Warum?
Also die Leute, die Faktenprüfung, nenne ich das gern, betreiben, die kommen gut weg. Weil das sind die Leute, die ihren Job seit vielen Jahrzehnten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut machen. Das sind Leute, die bekommen eine Nachricht, also beispielsweise ein Video aus Butscha von einer ukrainischen Patrouille aufgenommen. Und dann setzen die sich ran und prüfen mit allen Mitteln, die Recherche uns zur Verfügung stellt, Abgleich des Wetters, was sprechen die da, welcher Dialekt ist das, Abgleich von Satellitenfotos und so weiter, ist das, was ich hier jetzt sehe, tatsächlich authentisch oder nicht. Und wenn man etwas dann überhaupt nicht falsifizieren kann, dann kommt man dazu, ja okay, es kann gesendet werden. Wenn man etwas verifizieren kann, das ist seltener der Fall, als das nicht falsifizieren können, kann man es natürlich auch senden. Die machen einen guten Job. Und den machen viele Kollegen auch nach wie vor sehr gut. Können sich allerdings damit nicht mehr richtig durchsetzen, weil inzwischen in einigen Nachrichtenredaktionen auch entgegen bestimmter Bedenken von Rechercheuren gesagt wird, ach nee, das machen wir jetzt trotzdem so. Das wäre im Übrigen auch etwa vor 10 oder 15 Jahren unmöglich gewesen. Schlecht wegkommen beispielsweise die Faktenfinder der Tagesschau. Und das hat damit zu tun, dass die Faktenfinder eben keine Fakten checken, sondern dass es Meinungschecker sind. Die checken, welche Meinung ist denn erlaubt und welche nicht mehr. Und das hat eben mit Fakten nichts mehr zu tun. Und dazu brauche ich auch keine Recherche, denn Meinung ist erstmal erlaubt. Egal wie abwegig, egal wie krude sie mir erscheint. Was ich dann checken kann, sind tatsächlich die dahinterliegenden Fakten. Aber da habe ich dann bei den Faktenfindern egal ob Gensing oder sein Nachfolger Pascal Siegelko, eben teilweise hanebüchene Beiträge gefunden. Das fängt an mit den berühmten pflanzenförmigen Sprengstoffen. Damit wollte Siegelko nachweisen, dass Selma Hirsch sich vertan hat, war dann Übersetzungsfehler. Das geht bis hin zu beispielsweise dem Sommerinterview des Jahres 2005 mit Frau Weidel. Da fand ja so ein choralartiger Gesang statt, der das Ganze gestört hat, von einem Lautsprecherwagen übertragen. Und statt da mal zu checken, das wäre ein Faktencheck gewesen, wie konnte denn eigentlich dieser Lautsprecherwagen ins Regierungsviertel kommen, ohne dass die Polizei vorher gesagt hat, Freunde, geht aber nicht. Wie konnte der da parken und sogar seine Sachen da aufbauen? Oder was war denn dahinter, dass beispielsweise die entsprechende Atmospur, über die ja diese choralartigen Gesänge dann eben auch eingestreut waren, warum wurde die nicht runtergeregelt? Oder warum wurde das ganze Interview dann nicht ins Studio verlegt? Das wären Fakten gewesen, die hätte man checken können. Nee, das haben die Faktenchecker. Insgesamt gab es da, ich glaube, 4 oder 5, steht genau im Buch, müsste ich mal nachgucken. Aber das haben die nicht gecheckt. Gecheckt haben die stattdessen, dass Frau Weidel denn ja, alle Antworten mit politischer Korrektheit gegeben hat. Und an einem Punkt beispielsweise widersprechen sie sich dann. Sie sagen dann, naja, Frau Weidel hat gesagt, Merz hat Wahlversprechen gebrochen. Das ist falsch. Denn die Legislaturperiode hat ja erst angefangen, also kann man nicht sagen, Wahlversprechen gebrochen, er kann sie ja noch halten. Das ist nur wirklich Meinung. Ne? Oder was die Fakten dann anging, egal wie man zur Politik von Frau Weidel steht oder ihrer Partei, die Faktenchecker behaupteten dann, ja, es war falsch, weil sie einmal von 5 Milliarden Ukraine-Hilfe, das andere Mal von 9 Milliarden gesprochen hat. Bei den 5 Milliarden steht das 2 Absätze weiter unten im selben Faktencheck, dass diese 5 Milliarden tatsächlich so beschlossen sind, und die 9 Milliarden hat ein wenig später beim Besuch in Kiew der Finanzminister bestätigt. Und das pfiffen zu diesem Sommerinterview auch wirklich schon nicht nur die Spatzen, sondern alle möglichen Politiker von Dächern und Tribünen. Und das ist einfach der Punkt. Also es geht nicht so viel schief, das wäre jetzt falsch. Faktenchecks sind oder werden noch immer politisch missbraucht. um eine erwünschte Meinung durchzusetzen und um einen Gegner, den man sich vorgenommen hat, schlecht aussehen zu lassen. Und das dürfen wir als öffentlich-rechtliche Journalisten nicht machen. Das dürften nach meinem Dafürhalten übrigens auch Journalisten der privaten Verlage nicht machen, obschon bei denen natürlich eher der Tendenzschutz greift. Also der berühmte Paragraph 118 Betriebsverfassungsgesetz, der ja Medienbetriebe als Tendenzbetriebe ausweist, ne? Das heißt, der Verleger kann eine Tendenz vorgeben, eine politische Tendenz, und die haben dann die Redakteure, die hat dann das schreibende oder sendende Personal umzusetzen. Das ist aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade anders, und deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir einen brauchen. Aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk darf es diese Tendenz gerade nicht geben. Da soll unvoreingenommen, ohne Tendenz, ohne Zurückhaltung möglichst breit berichtet werden. Und was die Faktenfinder und andere machen, ist nicht nur peinlich, weil die teilweise Recherchemethoden nicht richtig anwenden können, weil die offensichtlich mit englischer Sprache oder anderem Schwierigkeiten haben und da nicht richtig übersetzen können, weil sie ein naives Verständnis von KI-Tools haben und. Sondern es ist auch politisch bedenklich, weil hier der Faktencheck missbraucht wird als Mittel, um politische Propaganda, um Politaktivismus in den Sendern zu treiben. Und das geht nicht.
Wenn Sie sagen, es gibt erwünschte Meinungen, was sind denn dann unerwünschte Meinungen?
Das ändert sich immer ein bisschen. Im Augenblick beispielsweise, jetzt gibt ja Frau von der Leyen die Richtung vor, die Abkehr von der Atomkraft war nicht richtig. Also wird das jetzt eine erwünschte Meinung. Es hat sehr viel damit zu tun, was der Mainstream gerade so anlandet in den Redaktionen. Es hat auch sehr viel damit zu tun, was Regierungen als erwünschte Meinung finden. Und natürlich, was der, eigenen politischen Prägung, insbesondere des Führungspersonals des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht. Und übrigens, da haben wir einen weiteren Unterschied zu früheren Zeiten. Das Führungspersonal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat in meinen 30 Jahren, wirklich erst seit so 2013, 14 stärker Einfluss genommen auf Sendungen. Davor hatte ich sehr viele Intendanten, hatte ich sehr viele Redaktionsleiter und Abteilungsleiter, die mir breit den Rücken gestärkt haben, wenn ich Dinge recherchiert und gesendet habe, die der Regierung nicht unbedingt gefallen haben.
Warum und seitdem? Warum fällt
das
Ihnen
hat sich
gerade
geändert.
Dieser... Warum seitdem?
Das weiß ich nicht. Da bin ich noch dran, um da wirklich Gründe herauszubekommen, warum das seitdem so ist. Aber ungefähr die Zeit stimmt. Ob das damit zu tun hat, dass 2013 die Politik sich, also die Medienpolitik sich mit Einführung des Rundfunkbeitrages, großzügig gezeigt hat, ihr bekommt jetzt so eine Art Ewigkeitsgarantie, hieß es ja damals, weil dem Rundfunkbeitrag kann man ja nicht mehr entgehen. Der Gebühr konnte man, solange die Endgeräte bezogen war, ja noch entgehen. Man sagte einfach, ich habe kein Radio und keinen Fernseher. Musste allenfalls mal mit einem Besuch rechnen, damit nachgeschaut wurde, hatte nicht vielleicht doch einen Fernseher. Ne? Ich vermute, dass es da einen Zusammenhang gibt, aber den habe ich noch nicht wirklich aufgearbeitet.
Sie sprechen in Ihrem Buch und auch jetzt im Gespräch immer wieder vom Maschinenraum und dann gibt es auf der anderen Seite das Sonnendeck. Bevor wir hoch aufs Sonnendeck gehen, gehen wir mal runter in den Maschinenraum. Was genau ist der Maschinenraum? Wer arbeitet dort und wie sind dort die Bedingungen?
Ist auch eine Differenzierung, die nicht von mir stammt. Die habe ich von einer Kollegin vom RBB übernommen. Die will ungenannt bleiben und die hat das im Umfeld des Schlesinger-Skandals geschildert. In einer Sendung von Jörg Wagner, dem Medienmagazin. Als Jörg Wagner sich, auch das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, im Medienmagazin, also im RBB, sehr intensiv und sehr unvoreingenommen mit der Schlesinger-Affäre beschäftigt hat. Also insofern, das ist nicht meine Erfindung, sondern das ist ein Zitat. Ja, der journalistische Maschinenraum, das sind die Programmmacher. Das sind freie, überwiegend freie Kollegen, festfreie Kollegen. Festfreie Kollegen heißt also Kollegen, die einen Rahmenvertrag haben. Kollegen, die arbeitnehmerähnlich sind, wie es schon heißt, 12a des Tarifvertrages. Oder man kann auch sagen, die scheinselbstständig sind, aber legal scheinselbstständig. Das ist eine legalisierte Scheinselbstständigkeit. Dafür haben auch die Medienpolitiker die entsprechenden Gesetze geschaffen, über die wir auch mal reden sollten. Und diese Kollegen, wenn es gut geht, bringen so beispielsweise im Radio, in meinem Fall war das so, ich hatte beim Deutschlandfunk so einen 12a-Vertrag, dann verdient man da so zwischen 3.000 und 4.000 Euro brutto im Monat. Davon kann man leben. Wenn man dann diese Sachen, die man da macht, noch zweitverwerten kann oder wenn man bestimmte Kooperationen anstoßen kann, beim ZDF, der einzelne Beitrag für heute.de ist miserabel bezahlt, nach wie vor 250 Euro. Aber wenn man da sehr fleißig ist, kommt man im Monat auch so auf seine 1.500, 2.000 Euro. So, wenn man das zusammennimmt, dann ist das ein Bruttoeinkommen, das ist okay. Allerdings ist das auch dann ein Bruttoeinkommen, das ist davon abhängig, dass ich jeweils die nächsten Aufträge bekomme. Das ist davon abhängig, wenn ich einen Rahmenvertrag habe. Ich hatte etwa beim ZDF so einen Rahmenvertrag, dass ich dann eben schauen muss, dass ich den auch im nächsten Jahr wieder bekomme, weil die Rahmenverträge sind immer auf ein Jahr befristet. Und dadurch kann natürlich Druck ausgeübt werden, was Inhalte angeht, was auch bestimmte Stilformen angeht oder auch was das Einladen bestimmter O-Tongeber, Politiker, Aktivisten und so weiter angeht. Und deshalb nenne ich auch die Arbeitsverhältnisse im journalistischen Maschinenraum prekär, weil da sehr viel gearbeitet wird. Also in meinen 30 Jahren öffentlich-rechtlicher Rundfunk hatte ich sehr oft eine 6, manchmal 6,5 Tage Woche. Ich habe damit gut verdient, keine Frage, aber man konnte die auch nicht einfach auf 5 oder gar 4 Tage reduzieren. Das hätte nicht funktioniert, weil diese Anforderungen an den Maschinenraum eben da waren. Das musste jetzt sein. Und da machen sich Leute auch kaputt. Das hat auch gesundheitliche Konsequenzen. Also wir haben im Maschinenraum überwiegend Leute, die wollen ein gutes Programm machen. Die sind daran interessiert, gute Beiträge zu liefern. Es gibt auch ein paar Aktivisten, die sind in den Journalismus gekommen, weil sie ihrem Politaktivismus eben frönen wollen. Das sind über die Jahre mehr geworden, gerade seit der Corona-Zeit kann man das feststellen. Und wir haben einige Kollegen, die sind da ja eingestiegen, weil sie nicht sofort den Sprung auf Sonnendeck geschafft haben. Also nicht über irgendwelche Verwandten, die auch beim ÖRR waren, hochgehievt worden, so Nichte, Tochter oder so, dann kommt man sehr schnell auf Sonnendeck, ne? Sondern die sich da aus dem Maschinenraum auf Sonnendeck raufarbeiten wollen. Das ist sozusagen die Situation im Maschinenraum. Und da ist die Stimmung schlecht, da ist die Wut, wenn solche Fehler wie etwa jetzt beim ZDF Massennacht passieren, groß. Aber da ist die Angst noch größer, dass man rausgesetzt wird, also sozusagen aus dem Maschinenraum raus aufs flache Meer geworfen wird und dann einfach untergeht. Und deshalb bleibt man da weiter und strampelt sich weiter ab.
Man muss also auch ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht zu sehr aneckt, damit man dann einen Anschlussvertrag wieder hat, ne?
Auch das, ja. Und auch das hat sich geändert. Also man durfte in den 80er und 90er Jahren anecken. Ich erinnere mich an einen Beitrag 1989, der erste deutsche Superrechner, Dolles Ding Supremum. Und da kam eben auch als politische Einflussnahme vom Redaktionsleiter, ja, aber keine Kritik an der Technologie- und Forschungspolitik der Bundesregierung. Und sowohl mein Senderedakteur als auch ich haben gesagt, nee, kommt gar nicht in die Tüte. Gerade da kann man genau aufzeigen, was schiefgelaufen ist die letzten 10, 15 Jahre. Und das machen wir auch. Hat zu immensen Diskussionen geführt, der hat das Problem eskaliert, ging in die Programmdirektion, es gab Sitzungen mit roten Köpfen und so weiter, aber wir konnten den Beitrag so senden. Und das wäre heute nicht mehr möglich.
Jetzt haben Sie schon den Politaktivismus angesprochen, das ist ja eine Kritik, die ganz oft immer kommt, dass es heißt, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es ist auch was generell in der Branche ganz oft kritisiert wird von Zuschauern, von Zuhörern, von Lesern, die dann sagen, ich fühle mich nicht mehr neutral informiert, sondern ich habe das Gefühl, ich soll hier irgendwie erzogen werden, ich bin hier irgendwie einem Aktivismus ausgeliefert in irgendeiner Art und Form. Sie haben jetzt schon gesagt, das hat tatsächlich auch Einzug gehalten. Die Frage ist, gibt es da keine Selbstkritik innerhalb der Anstalten, dass man da kritisch drauf schaut und sich denkt, Moment mal, hier läuft irgendwas schief, hier kippt irgendwas, wir verlieren Journalisten und bekommen Aktivisten?
Ja, diese Kritik gibt es. Das ist ja auch nach diesem KI-Fake im ZDF nochmal deutlich geworden bei den Leaks, die da von diesem OpenCR kamen, also der offenen Chefredaktion. Es gibt ja durchaus Leute, auch gestandene Kolleginnen, die dann ganz klar gesagt haben, das geht so nicht und das verstößt gegen die Standards, das müssen wir ändern. Nur das ist im Augenblick in den Sendeanstalten eine Minderheit. Und für Minderheiten ist es dann immer sehr schwierig, tatsächlich die eigene Position wieder durchzusetzen.
Gehen wir mal vom Maschinenraum auf Sonnendeck. Vielleicht mal gleich die Anschlussfrage, was muss man denn tun, um vom Maschinenraum überhaupt auf Sonnendeck zu kommen?
Man muss die Aufträge, die man bekommt, politisch zuverlässig so erledigen, wie sie vom Sonnendeck ausgegeben wurden. Dann, wenn man das über einige Jahre macht, hat man die Chance, und das schaffen nur wenige, vom Maschinenraum auf Sonnendeck zu kommen. Ansonsten ist das Sonnendeck hauptsächlich bevölkert von Leuten, die sehr schnell Karriere gemacht haben und teilweise sogar nicht mal im Maschinenraum waren, sprich da auch nicht mehr journalistisch gearbeitet haben, sondern direkt über Empfehlungen, teilweise auch über politische Wege, eben dann Hauptabteilungsleiter, Programmdirektoren und so weiter wurden.
Wie muss man sich denn das Leben auf dem Sonnendeck vorstellen?
Hochintrigant. Man zeigt sich gegenseitig PowerPoint-Versionen und Präsentationen. Man ist damit beschäftigt, die eigene wirtschaftliche Situation abzusichern, die da ja gut ist. Aber man hat natürlich auch entsprechende Kosten. Die Essen, die man spendieren muss, die kulturellen Veranstaltungen, auf denen man sich sehen lassen muss, kostet alles Geld. Und man ist überwiegend damit beschäftigt, wie gesagt, die eigene Machtposition tatsächlich dann zu halten oder auszubauen. Und da bleibt dann für gutes Programm oder solche Sachen eigentlich gar keine Zeit mehr.
Jetzt haben wir schon über die Gehälter und wie man da teilweise kämpfen darf im Maschinenraum gesprochen. Wie schaut es denn auf dem Sonnendeck aus? Wie sieht es denn da mit dem Geld aus? Was bekommt man denn da so gezahlt?
Ja, das geht los bei Abteilungsleitern, die dann schon bei 160.000 und mehr sind, bis zu Intendanten, die im Bereich von 250.000 bis 300.000 sind. Über 300.000 auch in einigen Fällen. Außerdem kommt dann beim Spitzenpersonal kommen noch Sonderleistungen hinzu. Also etwa eine Betriebsdirektorin des BR, die bekam nicht nur ein hohes Gehalt, sondern die hatte auch noch zwei Dienstwagen mit zwei Chauffeuren. Hatte damit zu tun, dass sie in einem Aufsichtsrat eines Unternehmens, das weit entfernt saß, auch noch tätig war nebenher und da immer hin und her gefahren werden musste. Und das war BR-Personal, das sie gefahren hat. Ne? Stand alles im Vertrag. Ansonsten geht es genau darum, man ist eben wirtschaftlich extrem gut abgesichert. Man hat nicht nur ein sehr hohes Grundgehalt, sondern über weitere Mandate, Töchterfirmen etwa, der Sender, bekommt man auch noch einiges an Tantiemen draufgelegt. Auch noch einiges für Vorträge, für Auftritte in verschiedenen anderen Institutionen. Und das führt natürlich dazu, dass man mit aller Macht versucht, sich da auch eben abzusichern, auch was die guten Ruhegelder angeht. Ne? Ruhegelder werden vereinbart oder sind vereinbart worden, das ist jetzt weniger geworden, wird auch demnächst auslaufen, das ist auch richtig so, wenn ein Vertrag vorzeitig endet. Allerdings bekommen die dann nicht nur bis zum Vertragsende ein Übergangsgeld oder sowas, sondern ein Ruhegeld, das entweder bis zum Renteneintritt oder sogar lebenslang gezahlt wird. Etwa im Falle einer früheren Programmdirektorin des RBB sind das über 8.000 Euro jeden Monat. Die Dame ist jetzt zunehmend noch als Professorin für Fernsehjournalismus an einer Hochschule tätig. Als Professorin verdient man auch nicht so schlecht, das wird nicht angerechnet. Also auch solche Sachen finden auf dem Sonnendeck statt und darum wird auf dem Sonnendeck eben gefeilscht.
Jetzt, das Geld ist ja die eine Sache, aber Sie haben ja schon gesagt, also es geht ja auch an die Gesundheit, wenn man da sechs Tage, sieben Tage die Woche durchkloppt, wenn man die Nächte durchmachen muss. Ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich beim Bayerischen Rundfunk mal war, dass mir ältere Kollegen direkt gesagt haben, also viele erreichen die Rente nicht, die versterben schon vorher und das ist so Teil des Deals so quasi. Man schafft sich quasi zu Tode, man hat eine gute Zeit, während man es macht, aber dann ist halt entsprechend früher Feierabend. Wie blickt man denn vom Sonnendeck in den Maschinenraum rein? Hat man denn da wirklich einen Zugang zu den Sorgen, zu den Nöten, zu den Bedingungen, die dort sind?
Also Journalisten treten ja sozialverträglich früh mit im Durchschnitt 61 Jahren ab. Deshalb ist auch die Presseversorgung, die ich mir im letzten Jahr ausbezahlen lassen, so gut. Kann man dann wirklich ganz, ganz gut von leben. Also in meinem Fall Presseversorgung, ich war nicht im ARD-ZDF-Pensionswerk. Ja, wie blickt man vom Sonnendeck auf den Maschinenraum? Eigentlich eher angewidert. Man weiß, dass man die Leute braucht, weil sonst wird das Programm nicht funktionieren. Aber der Pöbel, der sich da unten so rumtreibt und dieses Programm macht, also den braucht man schon, aber den kann man ja auch relativ gut steuern. Man kann irgendwelche Leute, die da unangenehm auffallen, auch wieder schnell rausbuxieren. Und ansonsten hat man ja überwiegend zu tun, wenn es da wieder Probleme gibt und diese Maschinenrauminsassen da mal wieder irgendwas gemacht haben, was der Politik nicht gefällt, und man selbst muss dafür den Kopf hinhalten. Weshalb es übrigens in nicht wenigen Rundfunkanstalten auch Doppelbesetzungen gibt. Also nicht nur einen Programmdirektor, sondern immer zwei Programmdirektionen, weil dann kann der eine Programmdirektor dem anderen die Schuld zuschieben, wenn was schief geht, und vice versa, damit eben keiner verantwortlich ist. Also da haben wir eine totale Verantwortungsdiffusion auch noch. Ich habe mich immer gewundert, dass so viele Kollegen im Maschinenraum das mit sich machen lassen. Dass die nicht nur Wertschätzung fordern, sondern mit sich machen lassen, dass sie da wirklich auch als die letzten Idioten behandelt werden. Verfügungsmasse, die man auch beliebig wieder rausschmeißen kann. Aber offensichtlich ist vor eine Kamera zu gehen, vor einem Mikro zu sein, mit Beiträgen auch sehr stark die politische Diskussion zu beeinflussen, bei diesen Medien arbeiten zu dürfen, immer noch so attraktiv, dass viele sich genau darauf einlassen.
Als Alex Teske bei mir zu Gast war, da haben wir mal gesprochen über die Nähe und Distanz zwischen ÖRR-Journalisten und Politik und über die Wechsler, die auch mal die Seiten dann wechseln, also sprich vom ÖRR dann rüber in irgendeine politische Position rüberwechseln, zum Beispiel Sprecher werden oder so. Aus Ihrer Sicht, wie groß ist denn die Nähe beziehungsweise wie groß ist die Distanz zwischen ARD und ZDF-Redakteuren und gern auch der sehr großen Politik?
Also es gibt da eine Nähe. Das fängt damit an, dass die Leute, die über Politik berichten, natürlich gerne im Regierungsflieger mitfliegen wollen. Und dann tut man auch alles, damit man das wieder machen kann. Ich habe das nur einmal gemacht, habe ich auch im Buch beschrieben. Da ging es in Silicon Valley zu einer Besichtigung verschiedener Firmen. Und im Anschluss sagte mir dann ein Mitarbeiter des Bundespresseamtes, dass man not amused sei über meine Berichterstattung, weil die ist nicht so ausgefallen, wie man sich das erwartet hätte. Und ich soll mir auch mal Gedanken machen, ob ich denn das nächste Mal, da wird es demnächst, irgendwas war da in Asien, irgendwo hingehen, ob ich da dabei sein könne und wolle, vor allen Dingen könne. Habe ich beim Leiter des Bundespresseamtes beschwert. Gesagt, was ist das denn? Der sagt, ja, das haben Sie völlig missverstanden, aber natürlich müssen wir, weil die Zahl der Plätze endlich ist, auch immer auswählen. Ich bin seitdem nie wieder in einem Regierungsflieger mitgeflogen. Auch andere Sachen, die Regierungen so veranstalten, Theaterbesuche oder die Politik veranstaltet, schöne Hintergrundgespräche bei klasse Menüfolgen oder Wein, auch davon lassen sich Leute schon beeindrucken. Und wie wir eben auch gesehen haben, durch Zusatzjobs. Und das geht dann auch leider bis in den Maschinenraum. Durch Zusatzjobs für Moderationen, für Podcasts und Ähnliches, die dann eben an Journalisten gezahlt werden. Als die ersten Listen nach parlamentarischen Anfragen vorgelegt wurden, also die meisten sind ja nicht namentlich erwähnt, sondern unter Pseudonym nur. Aber da war auch etwa ein Kollege dabei, für den ich jahrelang, wenn der sendeabnehmender Redakteur war, nicht mehr gearbeitet habe, weil der regierungskritische Beiträge stets verhindern wollte und in vielen Fällen auch verhindert hat. Und ich wollte nicht mehr mit dem zusammenarbeiten, weil es war mir zu mühselig, dann immer sozusagen zu eskalieren, über Redaktionsleitung, Abteilungsleitung zu gehen, damit an diesem Kollegen vorbei, der sagte, nee, der Beitrag geht so nicht, das mit der Kritik oder mit dem O-Ton geht so nicht, ne? Und bei einer dieser Listen sah ich dann, der hat knapp 29.000 Euro für irgendwelche Produktionen bekommen von der Regierung, von der Regierungsstelle. Ich glaube nicht, dass man sich dann einfach so verschließen kann, sondern dass dann eine gewisse Geneigtheit tatsächlich dann passiert. Und diese Geneigtheit müssen wir feststellen. Gegen diese Geneigtheit müssten wir dringend was tun. Aber das Bewusstsein, dass das eine Gefahr ist, das ist nicht ausgeprägt. Also ich habe mit einem Kollegen, den ich in diesen Listen wiederfand, auch gesprochen. Wie handhabt ihr das denn? Die haben mir dann gesagt, naja, doch, kann ich doch, würde ich klar unterscheiden. Also wenn ich den PR-Hut auf habe und dafür in irgendeinem Ministerium oder für ein Ministerium was moderiere, dann moderiere ich da. Und wenn ich dann anschließend einen journalistischen Job mache, dann habe ich einen anderen Hut auf. Das trenne ich völlig. Ist überhaupt kein Problem. Ich frage mich immer, wie das geht, da wirklich völlig zu trennen. Also ich würde das nicht hinkriegen, glaube ich.
Ja, also ich bin ja noch so von der naiven Sorte. Ich trenne ja noch zwischen Politik und zwischen Journalismus und denke mir, der Journalist sollte sich auch nicht gemein machen, selbst wenn er mit einer Partei oder einer Regierung sympathisiert, braucht er trotzdem noch die Distanz am Ende des Tages. Gibt es denn da bei keinem ein Störgefühl, wenn man quasi um 18 Uhr die Nachrichtensendung macht und um 19 Uhr eine Regierungsveranstaltung moderiert?
Also bei den sogenannten Alpha-Journalisten sehe ich dieses Störgefühl so gut wie nicht. Bei anderen Kollegen, so im Maschinenraum, ist das mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Einige sagen auch, ich brauche diese Nebenverdienste, wobei auch das finde ich sehr problematisch. Also da endet auch mein Verständnis, obwohl ich sonst für solche wirtschaftlichen Zwänge wirklich viel Verständnis habe. Also wirklich sehr, sehr unterschiedlich, eine sehr unterschiedliche Situation. Ja, es gibt dieses Störgeräusch, dieses Störempfinden, aber es ist zu einseitig ausgeprägt, eben auf Maschinenraumseite, zu wenig ausgeprägt auf den Leuten, die sehr programmprägend sind. Und da müsste es eigentlich sehr viel stärker ausgeprägt sein.
Ich habe es eingangs schon gesagt, das Wort taucht in dem Buch mehrmals auf, Gesinnungsjournalismus. Das werfen Sie ARD und ZDF vor. Zunächst mal die Frage, was genau ist Gesinnungsjournalismus und warum die Vorwürfe?
Geht zurück auf eigentlich schon eine sehr alte Trennung. Wir hatten in den 1890er Jahren eine sogenannte Gesinnungspresse, also eine politische Presse. Und die Unternehmen damals, wie gesagt 1890, ne, und folgende, die Unternehmen, die damals vor allen Dingen über neue technische Entwicklungen informiert werden wollten, haben gesagt, wir kommen mit dieser Gesinnungspresse nicht mehr zurecht, denn die schreiben immer, ist gut oder ist schlecht, wollen wir aber gar nicht wissen. Was wir wissen wollen ist, ist eine bestimmte technische Entwicklung da, wie sieht die aus, wie funktioniert das? Und dann kann ich für mich entscheiden, muss ich die in meinem Unternehmen einsetzen oder nicht. Und da gab es dann die sogenannte Geschäftspresse, die sich ausdrücklich gegen die Gesinnungspresse etablierte. Das ist in der Weimarer Zeit aufgenommen worden in der Diskussion, vor allen Dingen durch einen Zeitungslehrer, hat auch die Zeitungslehre geschrieben, Emil Dofifat, 1920er Jahre, der sehr stark damals als Zentrumsmann sagte, Dreh- und Angelpunkt des Journalismus ist die Gesinnung des Journalisten. Dann kamen bei ihm solche, über die Gesinnung natürlich auch solche Sachen wie charakterliche Eignung und, und. Also alles so im Bereich handwerkliches Können ist bei ihm sehr an die Seite geschoben worden, die Gesinnung ist ausschlaggebend. Erstaunlicherweise war er einer derjenigen, der als einer der Ersten wirklich mal einen guten handwerklichen Kriterienkatalog verfasst hat. Ne? Aber trotzdem, also den finde ich auch okay bei ihm. Nur das mit der Gesinnung, das war wirklich furchtbar. Hat er in der Weimarer Republik eben für die Zentrumspartei gemacht, also die Katholiken. Das hat er dann 1934, nachdem er ein Jahr sich so ein bisschen neu orientieren musste, 1934, für das nationalsozialistische Regime gemacht. Das war 1945 natürlich zu Ende. Und spätestens ab 1949 hat er das dann wieder für die Christdemokraten gemacht, nämlich sehr stark unter Adenauer. Und dieser Satz, die Gesinnung ist das Entscheidende, oder auch Publizistik ist ein Führungsmittel für die Politik. Das kennzeichnet Gesinnungsjournalisten. Das sind Journalisten, die eine weltanschauliche Gesinnung eben in Journalismus umsetzen wollen, also in Sendungen, in Beiträge umsetzen wollen, die weniger an Fakten interessiert sind, sondern stärker darauf, die Fakten so zu filtern, herauszustellen, dass eben ihre Gesinnung dadurch bestätigt wird, die sie dann bringen. Und das hat sich tatsächlich wieder etabliert, vor allen Dingen bei den Öffentlich-Rechtlichen, auch in anderen Medien. Das ist da durch den Tendenzschutz eher abgesichert. Bei öffentlich-rechtlichen Medien dürfen wir eben genau diesen Gesinnungsjournalismus, der auch manchmal Haltungsjournalismus genannt wird, was ich unglücklich finde, weil eine journalistische Haltung brauchen wir natürlich, aber eben keine Gesinnung. Und der hat sich tatsächlich dann bei öffentlich-rechtlichen Journalisten sehr stark breit gemacht.
Machen wir es mal konkret. Wie drückt sich in der alltäglichen Arbeit dieser Gesinnungsjournalismus, dieser Haltungsjournalismus aus?
Ja, indem beispielsweise gefordert wird, ein Journalist muss eine Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen haben. Also er darf beispielsweise bestimmte Parteien nicht gut finden. Oder er darf beispielsweise bestimmte gesellschaftliche Positionen nicht gut finden. Oder er muss sie sogar andere dann eben gut finden. Und dann ist eben einfach eine unvoreingenommene Berichterstattung nicht mehr machbar. Weil ich muss über gesellschaftliche Positionen so berichten, wie ich die faktisch vorfinde. Wir haben das Problem in verstärkter Form bekommen, seit die AfD eine gewisse politische Bedeutung erlangt hat. Also ich sagte mal ein Beispiel, da ging es eigentlich um AfD und Linke, das hat sich dann nur ein bisschen reduziert. Ich habe 2019 einen Beitrag gemacht über eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag, da ging es über, oder 2018 war es, müssen wir mal nachgucken, da ging es um die Enquete zur künstlichen Intelligenz. Und jede der im Bundestag vertretenen Parteien habe ich mit einem O-Ton reingenommen. Und zwar so, dass dieser O-Ton das, was diese Fraktion oder diese Partei fordert oder sagt zur KI-Entwicklung, auch sozusagen paradigmatisch dargestellt wird. Riesendiskussion, wie kannst du denn die AfD und die Linke reinnehmen? Meine Ansage war, weil sie im Deutschen Bundestag sitzen. Und welches andere Kriterium habe ich denn bei so einer Berichterstattung als Sitz und Stimme im Deutschen Bundestag? Dann gab es im Laufe der Diskussion, ja okay, die Linke vielleicht noch, die AfD aber doch bitte überhaupt nicht. Das wurde dann weitergeführt. Ich konnte dann tatsächlich mit allen Fraktionen auch diesen Beitrag senden. Aber der Diskussionsaufwand war damals eben auch schon enorm. Und dahinter steckt natürlich eine gewisse Gesinnung. Nämlich bestimmte Parteien zuzulassen und andere nicht. Und vollkommen unabhängig von meiner eigenen politischen Orientierung, die ich als Staatsbürger und Privatmann natürlich habe, darf ich diese Gesinnung eben nicht in den Journalismus reinbringen.
Vielleicht mal mit Blick auf Haltungsjournalismus, wie Sie sagen, oder auch auf Politaktivismus, den wir vorhin schon angesprochen haben. Die Entwicklung bisher ist die eine Sache, aber wie schaut es denn in Zukunft aus? Also gerade wenn Sie sich den journalistischen Nachwuchs anschauen, ist da quasi Besserung in Sicht oder geht es dann jetzt nahtlos so weiter?
Also in der Generation sozusagen der 30-Jährigen, die jetzt auch in die Führungspositionen kommen, wird es fürchterlich, weil da, glaube ich, überwiegt genau dieser Gesinnungsjournalismus. Bei den Leuten, mit denen ich jetzt noch so tätig bin, ich mache ja noch dieses Seminar Einführung in praktischen Journalismus oder Wissenschaftsjournalismus. Da sehe ich seit, ja, ich würde mal sagen, so 5 Jahren sehr deutlich, dass junge Leute sehr stark darauf bedacht sind, sie wollen Recherchemethoden möglichst umfassend kennenlernen. Sie wollen die auch technisch korrekt einsetzen können und sie wollen die dazu benutzen, dass sie umfassend unvoreingenommen berichten können. Das ist ein gewisser Hoffnungsschimmer, denke ich. Wie das dann aussieht, wenn so jemand erst mal 4, 5 Jahre dann in der Redaktion war, ob der es dann durchhält oder dann nicht doch so im Mainstream mitschwimmt, das muss man dann natürlich in jedem Einzelfall einfach mal abwarten.
Kommen wir mal auf die Kritik am bzw. Kritik im ÖRR zu sprechen. Wir haben es schon so ein bisschen gestreift. Also von außen gibt es ja immer wieder und das seit langen Jahren die Kritik, der ÖRR ist zu teuer, er ist zu einseitig. Wie gehen denn Ihrer Erfahrung nach ARD und ZDF mit dieser Kritik von außen?
Also da gibt es eine sehr stark ausgeprägte Wagenburg-Mentalität. Das sind dann die Feinde, die sowas sagen, gegen die müssen wir uns verteidigen. Wer auch nur ein Argument von denen ernst nimmt, der bereitet ihnen den Boden, der begünstigt sozusagen den Klassenfeind. Ne? Und das darf nicht passieren, das darf auf keinen Fall so sein. Und deshalb müssen wir uns hier alle um die Flagge versammeln und das eben, was tatsächlich dann Intendanten und andere als öffentlich-rechtliche Politik machen und machen wollen, auch genauso umsetzen. Und das ist natürlich für Journalisten eine verheerende Einstellung.
Wie schaut es denn mit den Kritikern im Inneren aus?
Die gibt's. Unterschiedlich, auch auf unterschiedlichen Positionen. Ich kenne auch Kritiker auf Abteilungsleiterebene, die dann nicht immer ein leichtes Leben haben. Aber das sind in der Regel Minderheitenpositionen. Und diese Minderheitenpositionen, auch das hat sich geändert, werden nicht mehr wie früher gepflegt. Also wenn es früher eine Minderheitenposition gab, dann wurde dieser Minderheitenposition Raum gegeben. Also ich habe etwa beim Deutschlandfunk mit extrem rechten Redakteuren gearbeitet, auch mit extrem linken Redakteuren. Das waren Minderheitenpositionen. Aber diese Positionen wurden, solange die journalistischen Standards umsetzten und gut umsetzten, wurden die auch so gepflegt und wurden als Anregung genommen. Lass uns das nochmal sozusagen als Anregung für Themenfindung, für Umsetzung und so weiter mitnehmen. Das heißt nicht, dass dann extreme Positionen in die Sendung einflossen, aber als Anregung, um sich nochmal zu überprüfen, habe ich denn tatsächlich das an gesellschaftlichen Positionen auch vermittelt, was hier maßgeblich ist. Und das war ein gutes Korrektiv. Dieses Korrektiv fehlt jetzt weitgehend. Und diese Minderheitenpositionen können sich dann nicht mehr entfalten.
Machen wir es mal konkret, Herr Welchering. In Ihrem Buch erwähnen Sie zwei Beispiele von Kollegen, die ich sag mal, in Ungnade gefallen sind. Das ist zum einen Andreas Halbach, zum anderen ist es Joe Sperling. Was haben die beiden denn, vielleicht für all die Zuschauer, die das jetzt nicht wissen, was haben die beiden in Anführungszeichen Falsches gemacht und was waren die Konsequenzen daraus?
Naja, Falsches ist die Frage. Also erstmal haben beide, glaube ich, was Richtiges gemacht. Das ist dann eine Frage der Bewertung. Also Andreas Halbach ist im Landtag in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Die laden manchmal die Landtage Journalisten als Sachverständige ein, gerade wenn es um Medienpolitik geht. Ist auch richtig so. Und Halbach hat im Landtag gesagt, achtet bitte stärker darauf, wenn ihr hier über Staatsverträge und anderes verhandelt, dass die Redakteursvertretungen eingebunden werden und dass sowas wie ein Redakteursstatus, damit der einzelne Redakteur in seiner Unabhängigkeit besser abgesichert ist, da sein muss. Und hat dann eben Beispiele genannt, wo er nicht unvoreingenommen berichten konnte. Er hatte beispielsweise sehr exklusives Wissen im RBB-Skandal zu Frau Schlesinger, durfte das aber nicht bringen in einem Beitrag, weil man über befreundete Sender sowas eben nicht bringen darf. Und das hat er im Landtag eben tatsächlich so zur Sprache gebracht. Auch den Fall von Joe Sperling hat er zur Sprache gebracht. Joe Sperling hat für Frontal gearbeitet und hat da sehr gut recherchierte Beiträge gemacht über viele Jahre. Und nachdem er bei einem Beitrag aus der Ukraine, bei dem Filmmaterial verwendet wurde, dieses Filmmaterial in Zweifel gezogen hat, hat sich die Situation eskaliert und Sperling wurde vom Dienstort Berlin nach Mainz versetzt. Ist natürlich erstmal blöd, wenn man war festangestellt, Halbach dagegen fest frei. Ist natürlich blöd, wenn man dann mit Familie da umziehen muss, auch in eine andere Redaktion, und hat das als sozusagen Strafversetzung bewertet. Und auch das hat Andreas Halbach im Landtag thematisiert, nicht mit Namensnennung, sondern zunächst anonym. Später dann mit Namensnennung, nachdem Joe Sperling ihm das auch freigegeben hat, weil er da sehr stark angegriffen wurde. Die CVDs bei Frontal, für die hat eben auch Halbach gearbeitet, weigern sich seitdem, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das heißt, er ist beruflich im vollkommenen Aus. Weil er in seinem Alter noch ein paar Jahre braucht, bevor er in die Rente gehen kann, ist das eine ausgesprochen unglückliche Situation. Ja, und bei Joe Sperling ist es so, dem ist gekündigt worden, da läuft ein Arbeitsgerichtsverfahren. Ihm ist vor allen Dingen auch deshalb gekündigt worden, weil er sich an den Fernsehrat gewandt hat und seine Kritik an der Verwendung dieses Filmmaterials im Fernsehrat vorgetragen hat. Nun ist der Fernsehrat in der Tat nicht für Beschwerden, also ganz formal gesehen, für Beschwerden von Redakteuren und Journalisten zuständig, sondern die kann ich nur an den Intendanten richten. Und wenn der Intendant sagt, nee, machen wir nicht, dann ist das so. Also deshalb wird das auch so gern verglichen, hat Halbach auch gemacht, oder Sperling, mit Bischöfen, ne? Oder mit dem Papst, Intendantus locuta causa finita. Ne? Das sind beides Entwicklungen. Da hätte man auf diese Kritik eingehen müssen, sie intern auch, glaube ich, gut umsetzen können, weil die Kritik war ja nicht feindlich geäußert oder so, sondern diente dazu, dass die Programmqualität einfach auch gewahrt wird. Das hat man nicht gemacht. Im einen Fall Sperling Kündigung, im zweiten Fall eben berufliches Kaltstellen bei Halbach zeigt, dass wir keine Kritikkultur mehr im ZDF haben.
Aber wenn man mitbekommt, dass ein Kollege so beruflich kaltgestellt wird, ist da nicht plötzlich ein riesen Raunen und ein riesen Diskussionsbedarf im Haus?
Ja, riesig war es nicht. Es gab Raunen, es gab Diskussionsbedarf. Der ist teilweise rüde abgedeckelt worden. Da hat sich übrigens auch die Redakteursvertretung nicht gerade heldenhaft verhalten im ZDF, muss man auch sagen. Einige Kollegen diskutieren immer noch, vornehmlich dann mit Leuten, die jetzt draußen sind wie ich. Sagen, es ist wichtig, dass du diese Kritik von draußen nach wie vor auch an das Haus heranträgst, weil wir können sie intern nicht mehr äußern. Ich sage den Kollegen immer, es wäre besser, wenn die Kritik, die ich jetzt beispielsweise im Kreise von, sagen wir mal, 12, 15, 17 Kollegen mit euch hier jetzt diskutiert habe, wenn wir die zusammen vortragen könnten, weil dann würde auch mehr passieren. Aber da gibt es dann eben sehr viele individuelle Gründe, die leider genau dagegen sprechen, und die muss ich dann auch erstmal akzeptieren.
Ich habe schon gesagt, es wird von außen immer gern kritisiert, zu teuer, zu einseitig. Das Stichwort Vielfalt oder inhaltliche Vielfalt vor allem ist ja ein sehr wichtiges, weil es, immer wieder sagen Leute, es gibt zum Beispiel keine dezidiert konservativen Formate mehr im Fernsehen. Da gab es letztes Jahr dann mal den Versuch, doch eines zu starten. Das war klar mit Julia Roos. Wer jetzt nachschaut in der Mediathek, der sieht die letzte Folge, das war Folge 3, glaube ich, ist vom Juli letzten Jahres. Seitdem hat sich da nichts mehr getan. Warum hat es das Format so schwer gehabt?
Also ich glaube, weil einer der Protagonisten dieses Formats, der Kollege Berbner vom NDR, den Machtpol beim NDR unterschätzt hat. Also was Berbner gut gemacht hat, ist, er hat genau gesehen, wir brauchen, um genau auch diese Zuschauer zu erreichen, ein Format, das abweicht, das eben auch solche konservativen Punkte behandelt. Wobei ich auch das problematisch finde, weil ich will keine roten Journalisten durch schwarze ergänzt sehen und keine grünen durch blaue und so weiter, sondern ich will, dass alle Journalisten ihren Job gut machen und unvoreingenommen und umfassend berichten. Aber klar, beim NDR haben wir tatsächlich sehr ausgeprägt so einen linksgrünen Aktivismus. Und dieser linksgrüne Aktivismus hat, also das war den Machern von Klar auch bekannt, deshalb ist es auch eine Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk geworden, weil der Bayerische Rundfunk war empfänglich, als aus der Münchner Staatskanzlei die Äußerung kam, wir hätten gern sowas, wo konservative Punkte mal wieder stärker werden. Ne? Und dann haben sie das zusammen mit dem NDR umgesetzt und das klappte auch deshalb, weil im NDR wir zwischen zwei Programmdirektionen eine völlige Verantwortungsdiffusion haben. Das haben die Macher ganz gut ausgenutzt von Klar. Weil bei dieser Verantwortungsdiffusion konnte sich jetzt keiner gegen Klar so richtig entscheiden. Also hat man dann ein ganz, ganz irres Konstrukt, könnten wir noch länger drüber reden, gefunden, wie die Folgen von Klar abgenommen werden, wer wann wie zuständig ist. Also es waren wirklich zwei Programmdirektionen zuständig, damit jede sagen kann, nur der andere war es. Und da ging dann die erste Folge los und die erste Folge hat den Leuten, die da einen Machtpol gebildet haben, habe ich in unserem Buch auch genauer geschrieben, um Anja Reschko, um Steinhoff und Panorama und anderen nicht gefallen. Weil das sind ziemlich harte Ideologen. Und die machen einen Politaktivismus, der hat sich echt gewaschen. Ne? Und die wollten genau dieses Format raushaben. Und haben dafür über 200 Kollegen, auch feste Freie, mobilisiert. Die haben einen Protestbrief an die Intendanz, an die Geschäftsleitung geschickt. Es gab an einem grünen Donnerstag dann eine Krisensitzung dazu. Julia Roos ist übrigens nicht eingeladen worden, weil sie da nicht Stellung nehmen sollte. Man wollte in dieser Krisensitzung eben feststellen, Verstöße gegen den Staatsvertrag, weil es spaltet die Gesellschaft. Wobei wirkliche Verstöße gegen den Staatsvertrag oder auch gegen journalistische Standards, die überhaupt wurden zu keinem Zeitpunkt belegt. Ja, und dann gab es die Lösung Tanit Koch, die sich mit Frau von Schwerin, die jetzt zuständig ist für Klar beim NDR, die mit der ganz gut bekannt ist, die soll eben die NDR-Folgen moderieren und der BR soll dann seine Folgen selbst moderieren, also sprich Julia Roos da noch zum Zuge kommen lassen. Mit anderen Worten, man hat allerdings nicht so geräuschlos, wie man sich das gedacht hat, im Prinzip dieses Experiment Klar abgewickelt.
Wobei es natürlich sehr interessant gewesen wäre, Frau Roos zu diesem, ich glaube, Gründonnerstagstribunal wurde es ja auch genannt, einzuladen und mal ihre Sicht der Dinge zu hören. Ne?
Also jeder Journalist hätte das gemacht, der vernünftig arbeitet und hätte sich damit auseinandergesetzt. Aber das Gründonnerstagstribunal fand in guter maoistischer Tradition statt. Und Mao Zedong hat ja schon gesagt, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Ne? Und genauso hat man es gemacht. Man bestraft, in dem Fall Frau Roos, erzieht Hunderte. Und vor allen Dingen darf man bei dieser tribunalartigen Bestrafung eines nicht tun. Man darf den Delinquenten nicht zu Wort kommen lassen. Und das haben die beim NDR genauso gehandhabt.
Jetzt gab es in den letzten Monaten wiederholt größeren Wirbel in Sachen ZDF. Bei beiden Geschichten war Dunja Hayali jeweils beteiligt. Das erste war nach der Ermordung von Charlie Kirk, ihre Anmoderation und dann auch noch eine Einordnung von Elmar Thewissen, wo es einen riesen Aufschrei gab hinterher. Das andere war jetzt erst kürzlich ein Beitrag beim Heute-Journal gewesen. Da wurde ein KI-Video drin, und nicht gekennzeichnetes KI-Video wohlgemerkt, drin verwendet. Da ging es um Eiseinsätze in den USA. der Aufschrei ist jedes Mal riesig. Man hat dann das Gefühl, aber im ZDF, da sind das irgendwie, da trifft das auf taube Ohren. Täuscht dieser Eindruck?
Nee, täuscht nicht. Auch der Fernsehrat hat ja, was dann Programmbeschwerden entsprechend bisher anging, also zu diesen KI-Geschichten noch nicht, da sind sie noch nicht so weit, ne? Aber bei anderen Sachen, die im Prinzip einfach abgewehrt. Zu Charlie Kirk muss man sagen, was Dunja Jali da gemacht hat, widerspricht auch den ZDF-internen Vorgaben. Denn die lauten genauso, wie es journalistischer Standard ist, dass Moderationen thematisch einordnend sein sollen. Das hat sie in der Sendung, die da im Augenblick in der Diskussion steht, in ihrer ersten Moderation gemacht, als am Tag von der Ermordung Charlie Kirks da berichtet wurde. Bis auf, er war ein Extremist, da kann man sich streiten. Aber da hat sie thematisch eingeordnet. In der Zwischenmoderation dann, zum Hintergrundstück, da ist sie dann völlig, völlig abgeglitten in Richtung von eben sexistisch und. Ne? Und das war eine politisch wertende Moderation, die darf so eben nicht sein. Und das ist auch öffentlich-rechtlicher Standard. Viele Jahrzehnte gewesen, dass politisch wertende Moderationen nicht zu suchen haben im Öffentlich-Rechtlichen, sondern nur thematisch einordnende. Und Dunja Hayali, also sie ist ja auf der Republika mal auf dem Forum vom Georg Restler aufgetreten. Georg Restler hat sie da als Aktivistin mit Haltung gelobt. Und ich gebe Restle da dummerweise recht oder muss ihm recht geben. Ja, genau so ist das. Aber genau solche Aktivisten dann moderieren zu lassen, ist eine gewisse Gefahr. Weil dann ist klar, dass es solche Aktivisten eben auch politisch wertende Moderationen bringen und nicht nur thematisch einordnende.
Aber es muss doch irgendjemanden, Herr Welchering, es muss doch irgendjemanden, der was zu melden hat, klar sein, dass das einen fürchterlichen Eindruck nach außen bringt bei den Zuschauern, bei den Zuhörern. Und dann kann man das doch nicht einfach dann so abtropfen lassen quasi.
Nee, im ZDF ist der Eindruck, Dunja Hayali macht einen guten Job. Sie erreicht Zielgruppen, die wir dringend brauchen. Also lassen wir sie weitermachen. Dasselbe sagt übrigens der Internet auch in Sachen Böhmermann. Und alles, was da von außen an Kritik herangetragen wird, bügeln wir ab im Fernsehrat. Wenn es Programmbeschwerden gibt, dann beruhigen sich die Leute wieder schnell und dann machen wir weiter. Also dass tatsächlich der dumme Zuschauer sozusagen über längere Zeit auch ja eine gewisse Missbilligung aufbaut und die dann Konsequenzen hat, das wird da einfach nicht gesehen. Das wird ausgeblendet.
Jetzt ist es so, der Wirbel gerade um dieses KI-Video, das war die eine Sache, aber das hatte ja noch ein Nachspiel. Und zwar, es gab eine Mitarbeiterversammlung mittels Videokonferenz und da hat jemand mitgefilmt und als in alter Whistleblower-Tradition könnte man sagen, hat das durchgestochen an Medien. Das Komische war nur dann, die Wut der Mitarbeiter hinterher im Intranet hat sich nicht quasi um den Umstand gedreht, dass man da so einen riesen Bock geschossen hat und handwerklich wirklich so äußerst unsauber gearbeitet hat, sondern plötzlich war der Whistleblower der Böse. Ich muss jetzt mal fragen, Herr Welchering, gibt es denn gute und böse Whistleblower sozusagen?
Für Journalisten nicht. Das ZDF sieht das jetzt so, ne? Aber da kann man auch sehen, wie weit sie sich vom Journalismus entfernt haben. Nee, die Wut war da. Aber die Wut ist schon teilweise vorher abgearbeitet worden. Denn es gab ja zwei entscheidende Sachen. Das eine war die Bitte um Entschuldigung der Nachrichtenchefin von Anne Gelinek. Und zwar zum ersten Mal in der Geschichte des ZDF war das dann auch an derselben Programmstelle, im Heute-Journal. Hat es wohl noch nie gegeben. Und sowohl diese Bitte um Entschuldigung von Anna Gellinek als auch dann die Veranstaltung, die ja von Bettina Schaust moderiert wurde, von der man weiß, sie kann sehr gut Sachen wegmoderieren, die fanden ja statt, weil zwar eine Minderheit, aber immerhin eine laute Minderheit im journalistischen Maschinenraum gesagt hat, passt mal auf, liebe Hierarchen, das geht so nicht. Wir riskieren unsere journalistische Reputation mit dem Mist, den ihr zulasst. Und dann wollte er es jetzt nur aussitzen, da muss jetzt was kommen. Und was dann eben kam, war die Bitte um Entschuldigung und dann diese OpenCR-Veranstaltung, also diese Betriebsversammlung. Und damit war die Wut, die sich da im journalistischen Maschinenraum erstmal aufgestaut hatte, auch ein Stück weit entwichen. Zum einen, weil Anne Gellinek eben diese Bitte um Entschuldigung vorgetragen hatte. Zum anderen, weil ja auch während dieser OpenCR-Veranstaltung durchaus kritische Stimmen, etwa die Leiterin Reportage oder so, dann auch eben zur Geltung kamen. Nun gab es tatsächlich, wobei ich mich wunderte, dass niemand damit gerechnet hatte. Also da haben über 1000 Leute teilgenommen. Ne? Dass dann irgendjemand daraus was durchsticht, also das war irgendwie zu erwarten, denke ich. Und die Wut, die jetzt wahrgenommen wird, ist ja die Wut einiger weniger Hierarchen und Personalvertreter. Also diese 600 Likes, die dieser Intranet-Eintrag von Krech, dem Personalvertreter, da bekommen hat, mit Kollege, du hast den Kollegen hier ins Gesicht gespuckt und, ne, die würde ich nicht überbewerten. Das sind teilweise Likes, die sind, wurde mir auch von Kollegen so gesagt, gemacht worden, weil ein Kollege gesagt hat, hier, Intranet, da musst du jetzt aber auch mal liken. Ne? Und wenn da jemand hinter ihnen steht und auf sie guckt, dann liken sie am Bildschirm und sagen dann, ja, ne, habe ich. Also da würde ich diese 600 Likes wirklich nicht überbewerten. Und ja, dieser Leiter, der Vorsitzende der AGRA, der da auch im ZDF-Funktionär geworden ist, der vertritt ja keine Arbeitnehmerinteressen mehr. Ne? Der vertritt die Interessen des Sonnendecks, weil er sich da gut eingerichtet hat und da gut lebt. Den würde ich da auch nicht zu ernst nehmen. Der pflegt manchmal eine etwas martialische Sprache, so aus dem Kriegsberichterjargon. Ja, das macht er halt. Ich habe ihm meine Meinung dazu gesagt, mit der muss er leben. Auch andere Kollegen haben das getan, auch intern. Nur eben die Außendarstellung, die Außenwahrnehmung ist leider eine andere und das ist verhängnisvoll.
Häufen sich die Patzer, die Handwerklichen, eigentlich oder täuscht der Eindruck?
Also zum einen wird stärker darüber berichtet und sie werden stärker diskutiert. Das hat mit sozialen Medien zu tun. Als es die noch nicht gab, konnte man eher sagen, das versendet sich. Das kann man jetzt nicht mehr. Die Fehlerkultur war auch früher eine andere. Also wenn ich früher in die Redaktion kam und sagte, ich habe da einen Fehler gemacht, beispielsweise irgendein Datum stimmte nicht oder ich habe den Vornamen eines also Interviewpartners verwechselt. Oder was auch mal vorkommt, also die berühmten Schnittfehler, ne? Aber tatsächlich kommen Schnittfehler auch mal einfach vor. Ich habe dann Schnittfehler gemacht. Dann wurde gesagt, ja, dann berichtige den, dann stellen wir das klar. Und zwar nicht irgendwo auf so einer Korrekturenseite, irgendwo ganz hinten, durch die man sich mühsam vorarbeiten muss, wenn man ins Intranet geht, sondern an derselben Stelle, in derselben Sendung. Und das war dann okay. Und dass der Autor, der den Fehler gemacht hat, damit dann kam, weil er den Fehler entdeckt hat und gesagt hat, habe ich einen Fehler gemacht, das wurde positiv vermerkt. Diese Fehlerkultur haben wir nicht mehr. Wer einen Fehler macht und ihn eingesteht, ist böse. Und das ist ein Klima, in dem kann man nicht mehr vernünftig journalistisch arbeiten.
Ja, vor allem, man lernt ja auch aus Fehlern. Man lernt ja nichts, wenn man sie einfach versucht, unter den Teppich zu kehren.
Ja, ja. Ja, und das Material, das dann genommen wurde, ja, wie es aussieht, die Kollegin in New York hat dieses Material ja genommen. Zum einen eben KI-generiertes Material, übrigens mit einem Wasserzeichen von Sora. Also ich verstehe nicht, wie man das übersehen kann. Auch die CVDs, mindestens einer, eigentlich ja zwei, in Mainz hätten sehen müssen. Auch die Moderatorin, die sich den Beitrag ja eigentlich anschauen sollte, bevor sie eine Moderation dazu schreibt, hätte es auch sehen müssen. Ja, und der zweite Take war ja ein Take aus einem ganz anderen Zusammenhang. Das war ein Amoklauf an der Schule. Schon ein paar Jahre her. Ne? Also solche Sachen gehen nicht. Auf der anderen Seite, man braucht als Autor ein verdammt breites Kreuz, wenn eine Redaktion sagt, pepp deinen Beitrag mal ein bisschen auf. Also das ist mir auch passiert öfter mal, dass die Redaktion dann gesagt hat, ja, netter Beitrag, aber an der und der Stelle mehr Pep. Dann hat man nachrecherchiert, in meinem Fall war das zur Corona-Zeit Handel mit gefälschten digitalen Impfausweisen. Da wurde dann von der Redaktion gesagt, ja, aber da muss doch irgendwas, irgendeine Verbindung zu den Querdenkern sein. Kann man als Arbeitshypothese mal äußern. War mir bei der Recherche nicht aufgefallen, wäre mir aufgefallen, wenn es eine gäbe. Was macht man als Autor? Man sagt der Redaktion, dann recherchiere ich da nochmal nach. Macht das dann auch und sagt der Redaktion, nee, lässt sich wirklich nicht erhärten, diese These. Überhaupt nicht. Dann kommen solche Sachen, ja, aber trotzdem, also wäre schon ganz gut. Wir schieben den Beitrag nochmal. Ich weiß auch nicht, wie wir den jetzt einfach nehmen können. Und wenn man dann schon 3 oder 4 Tage recherchiert hat, will mir auch, dass so ein Beitrag gesendet wird und so. Ne? Und dann braucht man das breite Kreuz der Reaktion zu sagen, nein, tut mir leid, die Recherchen geben das nicht her. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Und wenn ihr den Beitrag nicht sendet, dann gibt es Stress. Und also Das kostet echt Überwindung, das kostet eine Menge Nervenkraft, das kostet auch im Nachhinein eine Menge Arbeit, weil dann hat man es mit Redakteursvertretung, die auch nicht immer zu einem freien Auto steht, mit Personalrat, mit Hierarchen aller Art zu tun. Also was man da nach so einem Verhalten an einem Gesprächsaufwand hat, da sind sie ganz schnell bei 15, 18, 20 Stunden.
Apropos Kosten, sprechen wir mal übers Geld, Herr Welchering. Rund 9 Milliarden Euro hat der ÖRR jedes Jahr zur Verfügung. Da bekommt so manches private Medienhaus Stielaugen. Dennoch schreiben Sie in Ihrem Buch, und man will es eigentlich kaum glauben, die Hierarchen der öffentlich-rechtlichen Sender wollen noch mehr Geld, denn sie schreiben teilweise rote Zahlen. Den neuen Landesrundfunkanstalten von ARD, ZDF und Deutschlandradio reichen die 9 Milliarden nicht. Da muss ich mich fragen, wie kann denn das passieren, dass 9 Milliarden nicht reichen?
Ja, zum einen, indem in sinnlose Projekte investiert wird. Das sind dann nicht nur solche Bauten wie beim RBB, die jetzt abgeblasen wurden. Das sind, oder beim WDR, die dann aus dem Ruder laufen. Das neue Filmhaus ist ja mächtig teurer geworden als geplant, ne? Das sind auch solche Projekte wie Funk. Das sind solche Projekte im Social Media Bereich, für die Unsummen ausgegeben werden. Und zwar nicht nur für die Leute, die es machen. Da werden dann Produktionsgesellschaften beauftragt. Die ziehen da jede Menge Geld ab. Und liefern teilweise kuriose Sachen, teilweise hat das mit Journalismus nichts mehr zu tun, teilweise ist es auch reiner Politaktivismus. Wir haben außerdem eine Umstellung von vielen Formaten mitbekommen, die früher Eigenproduktionen waren, die dann an Produktionsgesellschaften gingen. Dadurch wurden die alle teurer, teilweise bis Faktor 10, nicht alle bis Faktor 10, aber teilweise. Und wir haben natürlich aus einer Zeit, aus der Pensionszusagen da waren, die einige ja sogar als sittenwidrig bezeichnet haben, ne, noch jede Menge Altlasten. Und diese Altlasten müssen weg. Diese ganzen sinnlosen Projekte müssen weg. Von Funk über irgendwelche angeblichen Rechercheprojekte. Also im vergangenen Jahr bei einer NDR-Rundfunkratssitzung wurde gesagt, ja, wir wollen jetzt ein ARD-weites Faktencheck-Netzwerk aufbauen. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir mal genau definieren, was ist ein Faktencheck. Und dann müssen wir Standards, gemeinsame Standards etablieren für Recherche. Ja, Halleluja, was haben wir die letzten 40 Jahre gemacht? Ne? Also dafür wird dann auch an Geld, in dem Fall gar nicht so viel, aber trotzdem völlig unnötig ausgegeben. Teilweise fließt Geld in irgendwelche technischen Sachen. Also habe ich auch im Buch beschrieben, für die Podcast-Produktion wurden da dann Übertragungssoftware gekauft. Und weil ich mir, da bin ich einfach ein fauler Mensch, keine zweite Übertragungssoftware installieren wollte, habe ich dann der Redaktion gesagt, für so eine Podcast-Produktion, nee, dann lass uns das doch über den ARD-Standard MuPro machen. So heißt dieses Programm. Ist inzwischen auch einigermaßen ausgefeilt. Also am Anfang wurde das mit Mutprobe übersetzt, weil es so oft schief lief. Und inzwischen hat sich das etabliert. Und da wurde mir gesagt, ja, aber da müsstet ihr jedes Mal den Schaltraum anrufen. Das geht doch nicht. Und die wussten einfach nicht, dass man Mupro ist eine reine Voice-over-IP-Anwendung. Wie bei allen Voice-over-IP-Anwendungen, wenn man auf dem Voice-over-IP-Server ist, kann man jeden beliebigen, der darauf ist, anrufen direkt. Und das wusste da keiner. Die Hierarchen wissen sowas ohnehin nicht, weil die interessieren sich technisch nicht. Und dann fließt eben einfach Geld auch in solch unsinnigen Projekte. Oder Geld, das fließt in viel Werbung, viel Content für die großen sozialen Netzwerke. Also was da bei YouTube, bei TikTok, bei Instagram und verballert wird, das ist sagenhaft.
Sprechen wir mal über das Thema Reform. Es gibt eigentlich so zwei ganz grobe Lager, immer wenn es um das Thema ÖRR-Reform gibt. Es gibt die einen, die sagen, wir müssen die Häuser reformieren. Es gibt die anderen, die sagen, es ist vorbei mit Reformieren, wir reißen das Ding komplett ab. Sie sind Team Reform. Frage an Sie, Herr Welchering, wie müsste so eine ÖRR-Reform ausschauen? Was müsste alles angepackt werden? Was müsste alles geändert werden?
Nee, es ist noch schlimmer. Ich sitze zwischen beiden Stühlen, zwischen denen, die Reform sagen und denen, die Abreißen sagen. Weil ich sage, wir brauchen Neustart. Und da kommen sofort die Leute, die Reform sagen und sagen, nee, Neustart ist ganz, ganz übel. Klassenfeind und, und. Und dann kommen die anderen, die sagen, Neustart? Nee, nee, wir wollen Abriss. Und nach Abriss ist Schluss. Da wird betoniert, ne? und planiert und so weiter. Nichts mehr. Und dann hacken beide auf einen ein, ganz schön. Aber auch gut, der gute Journalist sitzt am besten in der Position zwischen allen Stühlen. Das ist auch in dem Fall so. Was mir vorschwebt, nicht nur mir übrigens, also ich diskutiere das mit vielen Kollegen, mit vielen Leuten, ist tatsächlich, die bisherigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten abzuwickeln, also die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen. Dann gibt es noch eine Frist von 2 Jahren. In der Regel ist das die Kündigungsdauer. Und parallel eine neue Rundfunkgesellschaft, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft aufzubauen. Damit diese neue öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft nicht von den Altlasten erdrückt wird, insbesondere Pensionszusagen für die Hierarchen, die im Milliardenbereich liegen, habe ich vorgeschlagen, alle Sachanlagen und anderen Anlagen in eine Bad Bank zu geben. Also den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehören beispielsweise unglaublich viele Immobilien. Teilweise in bester Innenstadtlage. Etwa der RBB will ja jetzt eine Bowlingbahn und ein Hotel verkaufen, ne? Aber davon haben die wirklich viel. Und all diese Sachanlagen und auch Immobilien, wenn man die in eine Bad Bank geben würde, die könnten diese Kosten sehr gut dann abdecken. Und die neue Rundfunkanstalt wäre von diesen Altlasten befreit. Die neue Rundfunkanstalt, da kann man sich verschiedene Finanzierungsmodelle überlegen, kommen wir auch noch dazu. Die sollte aufgebaut werden als eine bundesweit agierende Rundfunkanstalt mit vielen regionalen Fenstern im Fernsehbereich, Ausspielwege über die Mediathek, auch im Internet. In diesem Social Media, Internet, Mediathekenbereich würde ich empfehlen, ins Fediverse zu gehen, also die Konkurrenzveranstaltung zu Facebook, YouTube und so weiter, weil das dann zu ausgesprochen geringen Kosten gemacht werden kann. Das sind alles Open Source Projekte und Software, die man nutzen kann. Wenn man das mit den Millionen, die da für YouTube und rausgeschmissen wird, spart man da wirklich sehr viel Geld ein. Und der terrestrische Weg wird natürlich beibehalten, aber eben auch der Ausspielwegnetz. Dann sollte man sich überlegen, im Radiobereich ein Informationsradio, also eine Informationswelle, eine Jugendwelle und Jugend- und Kinderwelle vielleicht, ob man das nochmal unterteilt, müssen wir dann gucken, und eine Kulturwelle aufzubauen. Und nach denen, dazu habe ich auch mal ein Seminar gemacht und das mit vielen anderen Leuten besprochen, berechnen lassen, diskutiert und so weiter. Da kommt man, wenn man es gut macht, mit 1 Milliarde sehr gut zurecht. Also man würde beispielsweise dann, wenn man einen Rundfunkbeitrag weiterhin erheben will, könnte man ein Modell aufsetzen, das dann vorsieht, die 60 Millionen Wahlberechtigten, die wir haben in Deutschland, die zahlen, wenn man das umlegt, 2 € im Monat Rundfunkbeitrag, damit ist dieses Programm gut finanziert. Aber sie wählen dafür auch, am besten gleich mit der Bundestagswahl, jeweils den Rundfunkrat, der dann nicht mehr von der Politik bestimmt und über gesellschaftliche Gruppen, in denen aber auch wieder überwiegend Politiker sind, dann arbeitet, sondern der ein Gewählter ist. Ich kann auch mit dem Vorschlag leben, den Rundfunkrat auszulosen und da sozusagen sachkundige Bürger reinzusetzen. Womit ich auch leben könnte, wäre statt dieses Rundfunkbeitragsmodells ein Abo-Modell tatsächlich zu etablieren, aber das immer noch öffentlich-rechtlich, also nicht privatisieren, das immer noch öffentlich-rechtlich. Dann würden halt die Sendungen auch im Netz verschlüsselt ausgestrahlt und ich könnte dann mit diesem Modell zurückkehren zu den Zeiten der Rundfunkgebühren. Das heißt, wer diese Sendungen sehen will, der zahlt eine Rundfunkgebühr, wie in den 50er, 60er, 70er Jahren. Da gab es das ja auch. Damals wurde eben das Endgerät Fernseher oder Radio vorgehalten. Das wurde kontrolliert. Hier zahlt man eben die Rundfunkgebühr dafür, dass man dann den Schlüssel bekommt, damit man die Sendung entschlüsseln kann. Das muss die Medienpolitik entscheiden. Da bräuchten wir eine breite Diskussion möglichst aller Medienpolitiker, aller Länder, weil Medienpolitik ist Ländersache. Volksbefragung dazu fände ich gut, sehe da aber große Hürden, weil eben Medienpolitik Ländersache ist. Und dann könnte man diesen, wie ich ihn gerne nenne, Smartfunk wirklich mit sehr, sehr geringen Mitteln aufziehen, hätte nach wie vor den Vorteil, mit einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt einen tendenzfreien Sender zu haben, im Gegensatz zu anderen privaten. Aber sehr viel staatsferner, sehr viel parteipolitikferner als dieser völlig zugewucherte öffentlich-rechtliche Rundfunk, beziehungsweise dieses 9 Milliarden Netzunternehmen, das wir dann im Augenblick haben, oder diese Konzernzentrale sozusagen. Ne?
Also von 9 Milliarden runter auf 1 Milliarde, das bleibt dann aber auch nicht ohne Folgen für die teilweise recht fürstlichen Gehälter, oder?
Nee, die werden natürlich sich angleichen müssen. Also 460.000 für den Intendanten sind dann passé. Ich finde aber einen Intendant, der beispielsweise, sagen wir mal, irgendwas zwischen B3 und B6, also einen öffentlichen Dienst angelehnt bekommt, der ist immer noch gut bezahlt. Nehmen wir mal Besoldungsgruppe B6, kriegt bei der Bundeswehr einen Brigadegeneral, der hat eine hohe Verantwortung, der hat eine extreme Belastung, sollte für den Intendanten reichen. Auch bei den Mitarbeitergehältern würde ich bei den Festangestellten Abstriche machen. Ich denke, ein Rundfunkredakteur, der das Gehalt eines Studienrates bekommt, ist gut bezahlt und kann gut davon leben.
Wie groß ist denn die Reformbereitschaft im ÖRR? Oder anders gefragt, wird er blockiert?
Ja klar, da wird massiv blockiert, nicht nur im ÖRR, sondern auch von Seiten der Medienpolitik. Die Ministerpräsidenten blockieren, weil die wollen natürlich die Rundfunkanstalten als verlängerte Werkbank behalten. Und deshalb hat jeder, der solche Vorschläge macht, natürlich sofort mit viel Gegenwind, vielen Intrigen, vielen Angriffen zu kämpfen. Und das muss einem auch klar sein, wenn man sich da in diese Diskussion begibt. Ja, da darf man den Qualm in der Küche nicht fürchten und auch nicht die hohen Temperaturen. Da wird natürlich heftig zurückgeschossen.
Jetzt, wenn so wenig Bereitschaft zur Reform innerhalb des Systems besteht, muss ja der Druck von außen irgendwo kommen. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, der Druck muss von den Beitragszahlern kommen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie kann der Druck ausüben, wie kann der da überhaupt Stärke zeigen?
Ja, beispielsweise, indem man sich organisiert. Etwa, ich bin in guten Beziehungen mit dem Bund der Rundfunkbeitragszahler. Gibt es tatsächlich. In Deutschland haben wir ja gerne die Vereinsstruktur, ne? Aber etwa auch da in solchen Zusammenhängen kann man sich dann organisieren und kann die eigenen Interessen vertreten. Und ich glaube, da sollte jeder Rundfunkbeitragszahler eben für sich entscheiden, kann ich mich da nicht an solchen runden Tischen, ich muss ja nicht gleich Vereinsmitglied werden, oder bei anderen Initiativen, es gibt da mehrere Initiativen, kann ich mich da nicht auch einbringen und auf diese Weise eben auch Druck machen. Denn bisher gehen sowohl Medienpolitik als auch die Hierarchen der öffentlich-rechtlichen Anstalten davon aus, das ist nur eine ganz kleine Zahl von Aktiven. Die große Zahl der Rundfunkbeitragszahler zahlt ihn willig, vielleicht murrend, aber sie zahlt ihn. Und solange es diese Zahlungsbereitschaft gibt, warum sollen wir dann was ändern?
Herr Welchering, die Frage zum Schluss mit Blick auf ÖRR-Reform. In 10 Jahren, was glauben Sie, wird wahrscheinlicher sein? Entweder es hat sich nichts getan in Sachen ÖRR-Reform, oder aber der ÖRR wurde reformiert, oder aber, und das wäre das Szenario 3, er wurde komplett abgerissen.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also kompletten Abriss halte ich für genauso möglich, wie dass sich nichts tut. Am schwierigsten hat es dann noch die Idee radikale Reform oder Neustart, weil die auch eben in der Medienpolitik im Augenblick noch die wenigsten Fürsprecher hat. Aber mein Gott, als ich Anfang 1989 zu Recherchezwecken in der DDR war, habe ich auch nicht gedacht, was sich da im November abspielt und passiert. Also abwarten.
Es bleibt spannend. Herr Welchering, für hier und heute sind wir am Ende angelangt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, gerne.